Wie war denn das für dich? Also sowohl musikalisch als auch szenisch, als auch die Zusammenarbeit mit den Schauspielern, mit Falk Richter?
Ja, eine sehr lange Frage. Also dazu muss man wissen, dass ich auch seit vielen Jahren Theatermachende bin, in verschiedensten Konstellationen. Ich bin keine klassische Theatermusikerin, also ich bin nicht, sitze nicht im Hintergrund mit einem Laptop und puckel mal so ein paar Beats vor mich hin. Und ich spiele auch normalerweise keine Coverversion, das war eigentlich immer mein Credo. Außer ich habe eine ganz besondere Idee der Interpretation. Ich schreibe eigene Lieder und auch für Theaterstücke schreibe ich halt meistens Lieder und führe sie dann zusammen mit den DarstellerInnen auf. Oft mit Laien, mit verschiedensten Gruppen der Gesellschaft, von Jugendlichen, Kindern, Alten, Geflüchteten, Bettlern, Obdachlosen, also verschiedenste Gruppen, mit denen ich dann Lieder zusammen entwickle und auf die Bühne bringe. Und das ist so mein eigentliches Theaterinteresse auch, also Partizipationsprojekte, die dann in Probenprozess gemeinsam entwickelt werden, sodass jeder auch was davon lernt, jeder auch was davon hat, auch möglichst nachhaltig, sodass man nicht jetzt auch diese Gruppen, marginalisierten Gruppen, wie ich sie nenne, auf die Bühne bringt und danach können sie sehen, wie sie im Leben zurechtkommen, sondern es wird schon auch immer versucht, oder ich versuche immer, diese Leute dann irgendwie in Netzwerke zu bringen, mit anderen Leuten in Arbeit zu bringen, in Ausbildung oder mit einer Band, dass die dann ohne mich weiter existieren kann. Also im besten Falle sind das Projekte, in denen ich mich am Ende überflüssig mache. Also so, dass diese Leute halt ohne mich weiter arbeiten können und was davon haben. So, das ist das eigentliche Interesse am Theater. Und Falk Richter macht ja eigentlich auch Projektstücke, in denen er mit Experten und mit SchauspielerInnen, mit TänzerInnen, MusikerInnen gemeinsam etwas entwirft und den Text dann nachher zusammenstrickt, wobei er sich selbst dann immer als den Autoren bezeichnet. Das würde ich auch so ein bisschen in Frage stellen. Ich finde, die Autorenschaft kann man auch kollektiv aufteilen, so. Aber das ist er eigentlich auch gewöhnt. Und dieses David Bowie Musical war für ihn auch eine neue, interessante Erfahrung. Ja. Also nicht der Autor oder die Autorin zu sein, sondern auch wirklich an eine Textvorlage gebunden zu sein, die man auch wirklich nicht verändern darf. Also zumindest musikalisch, da durfte man keinen Ton verändern.
Ich wollte gerade sagen, da wart ihr ganz streng an Auflagen auch gebunden.
Der Verlag kam halt schon im Sommer und hat entgegen unserer Voraussetzungen, unter denen wir das Stück überhaupt gemacht haben, hat der Verlag dann gesagt, wir müssten die Partitur Ton für Ton nachspielen. Wir sind als Band davon ausgegangen, dass wir freie Wahl haben, also frei interpretieren dürfen, hatten da auch schon Spaß dran und haben auch damit angefangen zu proben im Vorsommer mit dem tollen Alain Crubellion, den sie auch deswegen gefragt haben, weil er nicht der typische Studio-Mucker ist, der Ton für Ton nachspielt. Der spielt auch eigentlich nicht nach Noten, ich eigentlich auch nicht, sondern aufgrund des Stils, des Styles. Ja? Und er hat auch uns als Band ausgewählt wegen des Styles und nicht mich, weil ich so eine wahnsinnig perfekte Solo-Gniedel-Gitarristin bin wie Mick Ronson, sondern weil ich meinen eigenen Stil habe. Und auch, weil Falk Richter gesagt hat, er möchte nicht, dass es eine Band ist aus 40-jährigen weißen deutschen Männern, sondern möglichst Gender Equality. Und das haben wir geschafft. Das finde ich jetzt auch bemerkenswert, so 4 Frauen, 4 Männer. Ist ganz schön, ist sowieso meine Realität, aber für viele Leute im Publikum ist es nicht Realität.
Und auch nicht im Theater.
Nee, überhaupt nicht. Genau, also so, das sind so die Eckpunkte. Ich glaube, für Falk Richter war das auch eine echte Herausforderung, auch eine Beschneidung der Kreativität und in dieser Beschneidung trotzdem, mit dieser Beschneidung trotzdem kreativ umzugehen, war die Herausforderung. Trotzdem sein unglaubliches Bühnenbild und die Kostüme und die Bildersprache, die er benutzt, auf diesen Text draufzusetzen und seine Vision von dem Albtraum eines Sterbenden sozusagen auf die Bühne zu transportieren, dass es auch Tiefe hat. Und dass es diesen Musical-Charakter nicht im Vordergrund steht, sondern dass es wirklich eine Tiefe bekommt, wo man der Geschichte auch folgen kann oder dem Tod, dem schleichenden Tod von David Bowie folgen kann. Genau, jetzt habe ich lang geredet. Nochmal zurück zu mir, wie ich das fand.
Also, genau, weil das war die Ausgangsfrage. Genau. Also wie du es erlebt hast, genau. Ist ein bisschen die Frage. Das ist weniger das Beurteilen, sondern...
Nee, aber das gehört auch dazu, weil es war echt ein extremer Einschnitt, als wir erfahren haben, dass wir nichts verändern dürften. Und ich hatte schon überlegt, ob ich es wieder absage. Also so extrem, ne? Weil ich wirklich... Ich bin Künstlerin und ich bin nicht ausführende Handlangerin oder so. Ich empfinde mich nicht als typische Bühnenmusikerin, überhaupt nicht. So, und dann haben wir uns aber irgendwann damit arrangiert, weil wir dachten, die Band ist stark genug, dass wir da trotzdem unseren Stempel drauf drücken können. Und ab da hat es dann auch Spaß gemacht. Also ich habe selten so viel Gitarre gespielt oder geübt wie in dieser Zeit. Ich habe die David Bowie-Stücke nochmal ganz neu kennengelernt, auch so verschiedene Äras, wie sagt man?
Ähren.
Also was ihn beeinflusst hat, aber auch wie er andere Musiker beeinflusst hat, so, das war schon, da habe ich schon auch was gelernt. Und genau, sonst ist es natürlich Stadttheater und vor allen Dingen so ein großes Haus wie das Schauspielhaus sind natürlich sehr hierarchisch strukturiert. Das ist auch nicht meine Herangehensweise oder meine Arbeitsweise. Ich arbeite oft in Kollektiven und da, klar, gibt es dann mal jemanden, der zum Schluss eine Entscheidung treffen muss, Dramaturgin oder irgendwie dann doch Regisseurin, aber es wird zumindest zusammen entwickelt und der Druck ist nicht so groß. Und hier in so einem großen Haus mit so viel beteiligten Menschen, Darstellern, Technikern, Bühnenbild, Kostüm, es war wirklich unglaublich, es war wie beim Militär teilweise. Also es muss wirklich so strukturiert sein, dass jeder kleine Part Platz hat, Zeit hat, entfalten, von Entfaltung will ich da gar nicht reden, aber dass das System funktioniert, so darum geht's. Und das finde ich, für mich persönlich ist es nicht meine Arbeitsweise, ich mag das nicht. Und es kommen dann halt auch, ja, so Machtgefälle, ne? Also wer ist wichtiger, wer kann sich erlauben, zu spät zu kommen, rumzubrüllen, sich blöd zu verhalten, wie wird das zur Kenntnis genommen oder nicht.
Widerstand zu leisten.
Genau. Also ich meine, der Regisseur Falk Richter ist nicht so ein hierarchischer Typ, das fand ich sehr angenehm. Aber er steckt natürlich trotzdem in der Struktur und die Struktur ist hierarchisch. Daran kann man im Schauspielhaus wahrscheinlich so nichts rütteln. Außer man kündigt das an und sagt, dies ist ein Kollektivstück, es gibt hier nicht diese Wichtigkeit von Regisseur, Regieassistentin, Hospitantin und alle anderen sind dann unten drunter. Wenn der Wille da ist, gibt es auch einen Weg. Aber so, das war jetzt bei diesem Stück nicht so. Trotzdem waren die Kollegen alle und Kolleginnen alle sehr loyal. Das habe ich so empfunden. Sehr kooperativ, also sehr miteinander. Und das merkt man jetzt auch. Jetzt spielen wir das Stück ja noch hoffentlich 5 Jahre. Und bis jetzt haben wir immer noch alle Spaß dran und haben uns was zu erzählen und man ist interessiert aneinander. Das ist sehr schön.
Stichwort Entfaltung hast du selber gebracht. Inwieweit war das für dich noch möglich? Ich meine, du hast ja gesagt, du warst kurz vorm Abspringen sogar, als du erfahren hast, dass du quasi eigentlich gar keinen eigenen Spielraum hast. Aber genau. Das wäre auch die Frage, ob man den in dieser Begrenztheit finden kann. Nochmal, es ist ja interessant, wenn man völlig begrenzt ist, egal auf welche Art und Weise. Das kann physisch sein, das kann moralisch sein, das kann eben in dem Fall einfach durch die festgelegten Noten sein, was in der klassischen Musik ja immer so ist. Es ist nicht erlaubt, außer in der Barockmusik, wo mittlerweile anerkannt ist, dass nicht alles geschrieben ist, sondern ein Teil einfach nicht geschrieben ist. Da darf man das. Aber Mozart, Beethoven darf man keine Note verändern, das kriegt auch jeder mit. Und trotzdem können Musiker, oder das sagen jedenfalls, das ist die Erfahrung von Musikern, sich darin entfalten. Und das ist ja interessant, da du ja gerade beschrieben hast, dass das eigentlich bisher nicht deine Erfahrung ist, auch nicht eine Erfahrung, die du überhaupt suchst. Nee. So festgelegt zu sein, hast du trotzdem den Eindruck dann gehabt, so im Laufe der Zeit, einmal sozusagen drauf eingelassen, dass du trotzdem da auch einen Entfaltungsraum für dich gefunden hast als Musikerin?
Ja, in gewisser Weise schon. Also ich spiele es nicht perfekt, aber ich spiele es auf meine Art. Ich spiele es vielleicht ein bisschen souliger und ein bisschen trashiger. Aber ich glaube, jetzt die Musik selber, das hat auch viel mit Sound zu tun. Man kann es nie voneinander trennen. Also als wir im Proberaum standen und das gespielt haben, klang es brachialer. Und da hatten wir das Gefühl, ach ja, wir werden uns schon durchsetzen als Band. So als nicht als Hintergrund-Musical-Band, sondern als Statement hier, wow, jetzt kommt's, es ist eine Rockband im Schauspielhaus. Und dann hatten wir aber das Problem, diesen Sound im Schauspielhaus zu transportieren, weil Da müssen die Gesänge hörbar sein und der Raum ist nicht gemacht für eine Rockband. So, das war dann die Schwierigkeit. Und das kann man einfach nicht voneinander trennen. Die Noten sind das eine Ding, der Sound ist das andere. Das dritte ist die Performance, weil es ist ja live, es ist keine Aufnahme, die man macht. Also in dem Moment, wo ich nach vorne komme und ein Solo spiele und Alexander Scheer mir die Gitarre leckt, was ein Zitat ist von David Bowie, der Mick Ronson die Gitarre oder in die Gitarre gebissen hat beim Solo, dann wirkt natürlich mein Solo komplett anders. Was ich da spiele, ist Free Jazz und ist so, ist ziemlich trashig, aber in dem Moment, wo man das in eine Szene setzt und ein Zitat daraus macht und das richtige Licht da ist, wirkt die Musik natürlich auch ganz anders. Das ist halt das Interessante auch beim Theater im Gegensatz zu einer Rockbühne, wo man halt diese ganzen Effekte nicht hat oder jeden Abend neu, weil man keinen festen Tontechniker hat oder keinen festen Lichtmensch und dann kennen die Songs nicht, dann setzt man sich natürlich nicht so in Szene.
Wie war denn für dich jetzt mal, da du es gerade erwähnt hast, das Zusammenspiel oder auch die Zusammenarbeit mit Alexander Scheer, dem großen Star in einer gewissen Weise? Und da können wir vielleicht an dem Thema auch gleich noch dran weitermachen, weil ich das interessant finde, Bernhard Hitler Angst, der große Männerstar auf der Bühne, der David Bowie mimt so und Alexander Scheer ist ja auch eine spezielle Nummer im guten und im problematischen Sinne. So, wie war das für dich?
Ich habe ihn als sehr angenehm empfunden. Also ist auch sehr kooperativ und dankbar über die Band. Also da hat sich am Anfang gleich, war ich sehr begeistert von ihm, weil er sich über jeden Ton gefreut hat. Ach, auch die Töne, die daneben gingen, bei ihm selbst, aber auch bei der Band. Also er ist schon ein sehr mitfühlender und ja, Teamplayer, kann man auch sagen. Also er hatte unheimlichen Spaß dran und er spielt ja selber, hat auch in Bands gespielt und gesungen und singt immer schon, hat sich immer auch als singenden Schauspieler oder schauspielenden Sänger bezeichnet. Jetzt auch gerade nach dem Gundermann-Film, den hatte ich auch mir angeguckt natürlich, kurz vor den Proben, wo er auch fantastisch singt, finde ich, und auch sehr diesen Menschen sehr ernst nimmt und nicht einfach wie halt ein perfekter Musical-Sänger. Das war immer so unsere Angst, dass die Songs überinterpretiert werden. Nein, er hat es wirklich auf seine ganz eigene Art und Weise interpretiert und trotzdem ist er in der Stimmlage sehr nah an David Bowie dran. Ja. Das ist toll. Und dann, ja, und ich meine, er ist wild, er ist exzentrisch, klar, muss man halt mit umgehen können, aber er war jetzt uns als Band gegenüber immer sehr loyal und nie Ego-Man und das macht Spaß. Und deswegen kann man dann auch so eine Szene spielen, wo er mir die Gitarre leckt, ohne dass es irgendwie sexistisch wäre. Ja. Weil eigentlich hat er ja Mick Ronson die Gitarre geleckt. Das war ja eher so ein homoerotisches Statement. Ne? Und hat Mick Ronson damals auch damit überrascht. Der wusste das gar nicht. Er hatte vorher der Band gesagt, egal was heute Abend passiert, spielt einfach weiter. Und er wollte einfach dieses Bild erzeugen. Das finde ich ganz schön. Und Mick Ronson hat dann auch weitergespielt und da gibt es halt Fotos dann, die man sich dazu angucken kann. Genau, und in dem Moment macht das jetzt natürlich mit mir, ist ein anderes Bild mit einer Frau, aber ich bin ja auch quasi ein Double von Mick Ronson mit der Perücke, die dann aber mit roter Farbe an David Bowie wiederum erinnert. Ich bin ja auch so ein Gender Zwischenwesen, könnte man sagen, zwischen Frau und Mann, das ist letztlich egal.
Ah ja, das finde ich aber interessant, dass du das sagst, weil das war so die Frage, die so hinter dieser eben gestellten auch stand. David Bowie ist in einer gewissen Weise wirklich jetzt auch über die Jahrzehnte hinweg, in denen er ganz oben stand, so ein Inbegriff von männlicher Kultfigur, Star und so weiter. Und ich meine, du hast ja vorhin auch über das Hierarchische gesprochen, beziehungsweise gegen Modelle des Gemeinschaftlichen. Sagen partizipativ, aber sagen wir einfach mal nur gemeinschaftlich. Das sind ja irgendwie schon wie zwei Welten, wo die Frage ist, wie man damit umgeht. Denn sobald du in eine Struktur kommst, die berühmter oder bekannter ist, desto mehr kommst oder sehr schnell kommst du eigentlich in sowas Hierarchisches rein und auch etwas, was mit Machtstrukturen der alten Schule zu tun hat. Also das war so ein bisschen die Frage hinter der.
Klar. Ja, du, das habe ich auch alles genauso empfunden. Ja, ich weiß nicht, also an die Struktur kann man an so einem Haus wie im Schauspielhaus, glaube ich, nicht rütteln. Man kann es vielleicht versuchen, mit anderen menschlichen Aufmerksamkeiten mit einer Art vom sozialen Miteinander anders zu gestalten. Also Aufmerksamkeit meine ich, dass man wirklich darauf achtet, wer sind die Menschen, die da jetzt spielen und nicht nur auf den Superstar achtet, sondern auch auf die Posaunistin, die dann irgendwie einen Unfall hatte und fast und die Zähne, ihr Posaune an die Zähne geklappert hat, weil da auf der Bühne zu wild agiert wurde. Und da hat dann Falk auch sich mehrere Tage extrem erkundigt, wie geht's der Sonja und ich hoffe, es ist alles in Ordnung und solche Sachen. Oder also das, ich glaube halt, dass man diese Strukturen kriegt man im Stadttheater nicht raus. Und außer da kommen halt junge Regisseure oder Regisseurinnen, die es anders machen. Ne? Ich meine, es gibt ja auch die extreme Männerdominanz in Machtpositionen im Theater. Jetzt ist es beim Schauspielhaus eine Intendantin.
Ausnahmsweise mal eine der wenigen. Besonders.
Ja. Und dennoch ist da wahrscheinlich die, ich weiß es nicht genau, wie es am Schauspielhaus ist, aber die Prozentzahl der Regisseurinnen, die am großen Haus inszenieren, ist wahrscheinlich wie an allen anderen Häusern sowas wie 70% Männer oder höchstens 80% ist im Durchschnitt eher. Und 20% RegisseurInnen oder AutorInnen oder... Ich meine, da muss man was machen. Es gibt ja auch Bestrebungen. Also es gibt ein Frauennetzwerk der TheatermacherInnen, die das zum Beispiel in Frage stellen oder eine Quote fordern. Aber da müssen die Intendanten und Intendantinnen auch bereit sein, das umzusetzen. Also es gibt so ein paar kleinere Theater in Deutschland. In Stuttgart gibt es jetzt ein Theater, die ein Jahr lang nur Stücke von Frauen, Autorinnen und Regisseurinnen zeigen wollen. Das ist ein Statement. Ich meine, dasselbe gibt es in der Musik genauso. Ne? Also es gibt ja auf großen Festivals auch absolut keine Gender Equality. Da sind immer noch, da verschwinden gering, siehst du da Musikerinnen, wenn überhaupt Background-Sängerinnen auf der Bühne oder mal eine Bassistin, aber eine reine Frauenband oder die Macherinnen, also die Songschreiberinnen als Frauen, ist immer noch extrem unterrepräsentiert. Das merke ich als Popmusikerin natürlich auch. Da habe ich jetzt gerade dieses Jahr auch einen Inspiration Award bekommen von einer Organisation, die heißt Key Change, die sich für Gender Equality auf großen Festivals stark machen, also eine Quote fordern. Finde ich auch richtig. Da muss man einfach ein Statement machen. Und genauso muss man das im Theater, glaube ich, auch machen. Einfach die Quote fordern, wie es dann umgesetzt wird, ist eine andere Sache, aber genau. Und das wird schon mal was ändern, glaube ich. Und die Machtstrukturen, ich glaube, da muss man ähnlich rangehen, weil die Machtstrukturen sind Jahrhunderte alt und wurden nie in Frage gestellt.
Ja, die Frage ist ja gerade interessant, eben im Schauspielhaus Hamburg mit Karin Bayer an der Spitze, die es ja geschafft hat, das Schauspielhaus, was ja jahrelang wirklich große Schwierigkeiten hatte, wieder hochzukommen, sich wieder aufzurappeln so und auch das Publikum wieder für sich zu gewinnen. Das hat sie ja in Windeseile geschafft, aber man fragt sich ein bisschen, das ist jetzt noch gar keine Kritik persönlich, sondern eher so wahrscheinlich eine Frage definitiv der bestehenden Strukturen und der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, die zu verändern. Sicherlich auch, indem sie diese Machtstrukturen eben in einer gewissen Weise auch an sich gerissen hat und bedient hat, hat sie das geschafft. Nehme ich mal an.
Ja, so. Das weiß
das
ich
ist nicht, ja immer ich... diese alte Frage, also genau. das, was da sozusagen so im Hintergrund Fuhrwerk, wo man sich die Frage stellt, wenn Frauen es dann schaffen,
machen sie es anders.
Ja. Genau.
Ja. Naja. Klar, ich weiß zu wenig über Karin Bayers Art, dieses Theater zu leiten, muss ich ehrlich sagen.
Wir brauchen auch gar nicht drüber zu reden, das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern die Frage war ja eher, wie es bei dir angekommen ist.
Genau. Ja, das ist schon so angekommen. Aber es ist trotzdem halt eine Art von, welche Persönlichkeit macht das? Also der Regisseur war dann doch ein sehr unhierarchischer Typ einfach und sehr aufmerksam. Und die Dramaturgin auch, genau. Mit der hatte ich viele, Rita Thiele, hatte ich auch viele gute Gespräche. Ich hatte dann jetzt auch, ich bin Teil einer Gruppe, die heißen Die Vielen in Berlin, TheatermacherInnen und KünstlerInnen. Wir haben uns vor anderthalb Jahren zusammengeschlossen, um Strategien gegen rechts zu entwickeln und haben viele Demos organisiert und unser Markenzeichen sind diese goldenen Rettungsdecken als Fahnen umfunktioniert. Genau, und dann haben wir so eine Erklärung der vielen geschrieben, erstmal die Berliner Erklärung mit mittlerweile, glaube ich, 300 Kulturinstitutionen und Theatern, die das unterschrieben und auch sich verpflichtet haben, bestimmte Dinge dann in der Zukunft zu tun als Strategie gegen rechts und gegen Vereinnahmung von rechts. Und dasselbe haben wir in Hamburg, habe ich dann auch vernetzt. Da das Schauspielhaus und das Thalia und der Kampnagel. Da habe ich sehr so mitgeholfen und das viel diskutiert. Und da gab es jetzt auch die Hamburger Erklärung. Und das war jetzt auch so ein bisschen Thema. Ich habe während der ganzen Probenzeit auch noch ganz viele andere Sachen gemacht. Und,
das kann ich mir vorstellen.
Genau. Also deswegen, das war halt auch auf eine Art entspannend. Also das muss ich für mich auch sagen, weil ich sonst, ich bin schon eine extreme Macherin und bin immer in den Prozess, in kreativen Prozessen beteiligt. Und normalerweise sind so 2 Monate Probenzeit, da komme ich zu nichts anderem, weil ich dann nach den Proben abends natürlich noch die Lieder schreiben muss. Dann sitze ich da bis nachts um 2 und schreibe und nehme auf und konzipiere. Und bin nach 2 Monaten völlig im Arsch. Und hier musste ich halt nur Gitarre spielen. Das hatte auch was Entspannendes.
Und es war alles vorgegeben. Du hattest
genau.
Nicht mal die Möglichkeit, was Eigenes, also eigene Noten genau. oder Texte dazu zu fügen.
Genau. Und dadurch habe ich zum Beispiel sowas wie die vielen genetzwerkt. Dann habe ich mein neues Album fertig gemischt, abends immer auf dem Kopfhörer.
Das heißt?
Das wird auch heißen, Wir sind die vielen. Mhm. Es kommt im März raus und ich habe einen Song dazu geschrieben, der heißt halt Wir sind die Vielen, dazu gibt es auch ein Video und jetzt ist der Titel aber auch nicht nur auf das Lied bezogen, sondern auch eher auf die Diversität der Songs, die da auch sonst drauf sind, also auch viel vielsprachig, arabisch, englisch, französisch, viele Reisesongs und genau, ich habe es gestern Nachmittag in einem Hamburger Studio fertig gemastert, das heißt so der letzte Schliff nach dem Mixen. Da war ich jetzt 2 Tage in Hamburg in einem Studio und jetzt ist es fertig.
Großer Moment, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ja, es hat jetzt auch lange gedauert und das war aber halt auch gut, das konnte ich jetzt während der Probenzeit abends dann immer noch dran arbeiten. Also es hat alles immer was, auch was Positives und was Negatives. Man muss es so, es muss sich halt die Waage halten. Und es hat sich gut die Waage gehalten. Ich bin ganz glücklich.
Du hast öfter jetzt gesagt, wir, also ich meine, wir die vielen und so ist im Titel, aber wir, wer gehört zu diesem Team oder bist du da der Kopf?
Die Band bin ich. Also du meinst jetzt wir. Ach so, die
vielen. Ja, das vermischt sich ja irgendwie ein bisschen, ne?
Die vielen ist ein Netzwerk, eine kleine Gruppe aus, vor allem angefangen mit 10 Leuten, TheatermacherInnen und KünstlerInnen. Und es geht aber, wir wollen uns auch gar nicht so wichtig nehmen. Ja. Wir sind nur, wir haben versucht zu netzwerken und jetzt verbreitet sich das weiter. Mhm. Wir haben auch diesen Text zusammen mit verschiedenen Theatern geschrieben.
Die Erklärung.
Und in den verschiedenen Städten war auch die Anfrage, ihr könnt den Text weiterentwickeln, wenn er nicht grundsätzlich komplett auf den Kopf gestellt wird. Also es ist etwas, was sich, ja, auch eine partizipative Erklärung, die sich jetzt hoffentlich ausbreitet.
Kannst du ganz kurz, das ist wahrscheinlich schwierig, weil die Erklärung ist ja schon was Zusammengefasstes, versuchen zusammenzufassen, was ist Entscheidende daran ist an der Erklärung?
Dass es auch eine Selbstverpflichtung mit einschließt, also dass man so rechten Demagogen oder völkisch-nationalen Demagogen, haben wir es glaube ich genannt, oder keine Bühne bietet. Das ist natürlich auch ein weit gefasster Begriff, ne? Also wer ist rechtsvölkisch-national? Nur jemand aus der AfD oder schon jemand anders? Aber ich glaube, es soll auch ein Bewusstsein dafür schärfen, dass man als Kulturinstitution oder Theater auch Nein sagen kann zu Versammlungen von der AfD oder von Rechtsidentitären oder sonstigen Leuten. Und wenn man Nein sagt, dass man dann dadurch, dass wir jetzt ein Netzwerk geschaffen haben, auch Rückhalt hat von anderen Kulturinstitutionen. Die, wenn man auch angegriffen wird von rechten Gruppen oder von Identitären, die eine Veranstaltung stürmen und boykottieren oder so weit und so weiter, dass man dann Solidarität erfährt von anderen Häusern. So, darum, es geht um Solidarität, um Handlungsspielraum, dass man etwas zu etwas Nein sagen kann. Und auch um Aufklärung dem Publikum gegenüber und dem eigenen Haus gegenüber. Was heißt überhaupt rechts? Wie weit versuchen die Rechten uns zu vereinnahmen, ihre Sprache in unsere Kunst oder Kultur zu pressen und dadurch die Kunstfreiheit zu beschneiden? So. Genau. Und die Verpflichtung besteht halt darin, dass man selber Veranstaltungen macht gegen rechts, dass man selber aufmerksam ist, auch im eigenen Haus, und dass man sich solidarisch mit anderen erklärt, wenn Häuser oder Institutionen irgendwie angegriffen werden.
Und sich wahrscheinlich auch gegenseitig informiert, weil das ist genau. Ja auch was ganz Wichtiges, dass also so ein lebendiger Fluss der Wachsamkeit
genau. ist. Also es fängt eigentlich, die Arbeit fängt jetzt erst an. So eine Erklärung ist ganz schön, aber wenn es nichts bedeutet,
genau, das wäre meine nächste genau. Frage.
Wenn es nichts bedeutet, wenn man einfach nur wie auf Facebook liked und das abgibt einmal und denkt, damit ist es getan, das ist es leider nicht. Aber wir haben natürlich in all den Städten, die jetzt die Erklärung unterschrieben haben, sind ja dann auch immer Macher oder Macherinnen, die auch ein Interesse daran haben, die auch politisch aktiv sind. Und da hoffe ich jetzt mal, dass da noch Sachen hinterherkommen. Ne? Unsere kleine Gruppe, wir haben halt eine Website jetzt, die vielen, wo wir versuchen, Aktionen und andere Erklärungen zu sammeln und dass man sieht, dass das auch was bewirkt in der Realität. Mhm. Und dann guckt man mal, also auch jetzt in Sachsen, ich bin verbunden mit dem Staatsschauspiel Dresden, da habe ich jetzt öfter was gemacht, auch mit Geflüchteten und DresdnerInnen in so einem Montagscafé heißt das, das es seit 3 Jahren gibt für Geflüchtete und DresdnerInnen. Und das ist natürlich auch bedroht von der AfD, die wahrscheinlich nächstes Jahr in der Landtagswahl an die Macht kommt und die dann natürlich ganz stark versuchen, die Kulturpolitik zu bestimmen und zu verändern und einzuschränken. Und ich bin mal gespannt, was das dann für Sachsen bedeutet und auch für so eine Stadt wie Dresden.
Was mir besonders wichtig und auch schön erscheint, lobenswert, blödes Wort, egal, ist, dass du nicht zu den Künstlerinnen gehörst, die so ein Konzept in die Welt setzen, eben eine Erklärung oder so, was ja an sich auch schon gut ist, sondern du scheinst mir sehr schon immer aktiv und konkret gewesen zu sein in deinen Aktionen. Das bedingungslose Grundeinsingen ist total schön. Also, dass du auch wirklich die Fähigkeit hast, das kann man oder das kann man nicht, eine große Menschengruppe sozusagen zum Beispiel zum Singen zu bringen. Und Singen ist ja eine konkrete Form von Gemeinschaftlichkeit, die man missbrauchen kann. Also, ich meine, da ist die Kippe ja sehr, sehr groß. Gerade Rechte wissen wunderbar, wie sie das für sich mobilisieren können. Also, du wirst da sehr aktiv und hast eben ja auch noch ein paar Beispiele genannt, darauf hingewiesen, dass du mit Bevölkerungsgruppen, die am Rande der Gesellschaft sich oder sogar noch darüber hinaus befinden, Flüchtlingen und sonstigen benachteiligten Gruppen konkret auch an die Arbeit machst und den Raum gewährst. So. Das ist etwas, was mir besonders wichtig zu sein scheint.
Ja.
Und das hat dich schon immer bewegt, ist das richtig?
Ja. Also das hat mich schon immer, weiß ich nicht, in den 90er Jahren hatte ich die Band Die Braut haut ins Auge für 10 Jahre und da habe ich mich schon sehr darauf konzentriert, dass wir als Band überhaupt Lieder schreiben, Platten aufnehmen. Also da war ich eher in so einem kleineren Kosmos eingeschlossen, im Bandkosmos, was aber auch super wichtig war für die Zeit meines Lebens. Und dann hat sich die Band aufgelöst und da habe ich meine Türen geöffnet zu Kollektiven, zu feministischen Netzwerken. Habe ich eine Booking-Agentur für Musikerinnen gegründet. Dann habe ich in der Hafenstraße haben wir den Butt-Club gegründet, erst als Debattierclub oder Netzwerktreffen und so weiter gedacht. Und daraus ist auch das Schwabingrad-Ballett entstanden, eine Aktivisten-Performance-Gruppe aus Aktivistinnen und KünstlerInnen, wo wir ganz viel auf der Straße auf Demos gespielt haben oder auf sogenannten No-Border-Camps, so um die Jahrtausendwende und solche Sachen. Und daher habe ich diesen Hang und auch die Freude, sagen wir mal, auch dran, in der Gruppe was zu entwickeln, wo verschiedene SprecherInnen sind, AutorInnen und wo nicht einer alles bestimmt. So auch in der Band ist es natürlich, man versucht irgendwie kollektiv zu sein, aber letztlich war ich dann doch auch der Boss. Ich kann schon auch Bossy sein. So,
kannst
ne?
du muss das, ja. Irgendwo wird es auch immer ein bisschen gebraucht. Das ist ja auch das Schwierige an dem Thema.
Klar. Aber ich mag es halt auch, in Gruppen zu sein. Und ich fühle mich da zu Hause geborgen. Weiß nicht, vielleicht liegt das an sowas wie große Familie. Kenne ich das? Und genau, so habe ich das erlernt. Und dann habe ich das so beibehalten, auch in den Theaterprojekten wurde ich dann auch immer gefragt für solche Projekte und habe dann eigentlich auch erst mein Talent entdeckt, dass ich auch mit größeren Gruppen arbeiten kann und die auch anleiten kann, ohne dass das so draufgedrückt ist, sondern also, dass ich auch mit Leuten etwas zusammen schreiben kann, spontan schnell und Leute begeistern kann, bei etwas mitzumachen in einer größeren Gruppe. So, das ist ein Talent, davon wusste ich nichts und das habe ich erst so mit 30 entdeckt und das war auch ganz schön.
Mhm. Ja, und aus dem kannst du schöpfen jetzt, ja, also gerade für dieses Netzwerk, was du mit anderen zusammen,
genau, gegründet hast. Ja, halt auch einen Schritt zurückzutreten, nicht immer im Vordergrund stehen zu müssen. Also ich habe so beides. Ich bin echt eine Teamplayerin, aber ich trete halt auch solo auf und mir macht es einfach total Spaß. Ich schreibe meine eigenen Lieder und dann bin ich schon auch sehr zentral da im Mittelpunkt. Mhm. Gibt es ja noch fast keine anderen. Außer habe lange mit einer Schlagzeugerin gespielt, das war auch toll. Und dann habe ich BackgroundsängerInnen in jeder Stadt, eine Ladette. Mhm. Und das macht auch immer Spaß. Aber ich habe keine feste Band.
Vielleicht langsam zum Schluss kommt schon, um den Bogen mal noch zurückzuschlagen zu Lazarus, von Ausgangspunkten auch so mit so einem Anlass einfach jetzt für unser Gespräch. Ich finde das besonders spannend, wenn ich von dem Letztgesagten, aus deinem aktuellen Projekt, kann man es gar nicht nennen, diese Art unterwegs zu sein, also mit den vielen, für die vielen, in diesen diversen Gewichtungen, die du ja benannt hast, und dann so ein Stück wie Lazarus, also um jetzt auf den Inhalt dieses Stücks vielleicht auch am Schluss nochmal zu kommen, das ist ja irgendwie was sehr, ich möchte jetzt das Wort elitär nicht unbedingt sagen, das trifft es nicht ganz. Und das ist ja ein Stück, wo es um Einsamkeit geht, wo es um Hoffnungslosigkeit geht, um Ausweglosigkeit geht. Also fast so am anderen Ende dessen, was dich so ausmacht.
Ja,
scheint, wenn ich dich jetzt hier so sitzen sehe, habe ich den Eindruck, du bist so fast eher so das Gegenteil. Mhm. Du bringst ganz viel Hoffnung mit und Tatkraft mit. Also wie siehst du dich oder wie ist für dich da auch in dieser Hinsicht diese Erfahrung im Schauspielhaus gewesen?
Ja, du hast es schon genau richtig getroffen. Ich bin eigentlich das Gegenteil von Hoffnungslosigkeit. Es gibt bei mir auch ein Lied, das heißt im Prinzip Hoffnung. Immer wenn Alexander Scheer dieses Wort Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung den Satz spricht, dann muss ich immer denken, Hoffnung, oh Hoffnung, du bist das, was von der Angst übrig blieb. Und diese Hoffnung, oh Hoffnung, fesselt mich an das Verlangen. Also gib mir die Hoffnung, an die Hoffnung zurück. Zum Beispiel. Musst ihr nicht benutzen, aber
das und bleibt drin.
Okay.
Klar.
Genau, also die Hoffnung und die Hoffnungslosigkeit bewegt mich natürlich auch. Und Hoffnung kann einen, ja, ist auch wie so eine Droge, dass man auch mit der Hoffnung überhaupt schafft, zu überleben und weiterzuleben. Und wird auch in der Werbung oft benutzt und so weiter. Aber ohne Hoffnung geht es halt auch nicht. Und ich glaube, das hat David Bowie schon auch sehr stark bewegt. Aber es ist ein sehr düsteres Stück, weil es ein Stück ist, was er über das Ende seines Lebens machen wollte. Und er so Rückschau hält über das, was ihn umgetrieben hat. Und Menschen aus seinem Leben tauchen auf, seine Dämonen tauchen auf, die ihn immer wieder angetrieben haben, sowohl destruktiv als auch dann wieder konstruktiv, einfach weiterzumachen. Also die Hoffnung und der Tod spielen beide eine große Rolle. Und ich glaube, er wollte sich einfach auch damit ein Zeichen setzen, oder der Welt ein Zeichen setzen über den Tod hinaus. Also ich glaube, er war sehr größenwahnsinnig. Er dachte, damit schafft er es halt auch, über den Tod hinaus noch weiterzuleben. Das denkt man vielleicht auch als Künstler, so wie andere das hoffen, dass ihre Kinder sie weiterleben lassen oder ihre Enkelkinder sie weiterleben lassen. So denken Musiker innen das natürlich auch mit ihren eigenen Liedern, dass die noch 100 Jahre weiter existieren in der Erinnerung der Menschen oder im Bewusstsein der Menschen. So, dass ich glaube, das war seine Hoffnung, dass er einfach nicht stirbt jetzt, sondern dass das noch einen Nachhall bekommt. Und das kann ich verstehen. Also, und die Auseinandersetzung mit dem Tod ist mir durchaus, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Ich habe jetzt während der Probezeit auch, als ich meine Platte gemischt habe, habe ich ein Lied mit den fantastischen Bläserinnen, die Jazz-Bläserinnen, die Sonja und Samantha Wright, die in der Band spielen, habe ich aufgenommen für ein Lied von mir, das heißt Das Leben muss scheitern. Es war eigentlich das Theaterstück auch nochmal auf den Punkt gebracht. Das handelt davon, von dem Wunsch nach dem ewigen Leben, aber der Erkenntnis, dass das Leben scheitern muss, sonst ist es kein Leben. Weil wenn man ewig leben kann, dann ist es ein artifizielles Leben sozusagen. Und dieses Lied habe ich geschrieben für ein Theaterprojekt in einem Altersheim in Freiburg, wo sehr alte Menschen mitgespielt haben und Kinder, die ihre Doubles gespielt haben. Das hieß Letzte Wohnungen und spielte dann in den letzten Wohnungen dieser sehr alten, fast 100-jährigen Menschen, wo das Publikum so in die Wohnung reingehen konnte und dann deren Geschichten zugehört hat. Und da haben wir uns damit beschäftigt, wie lang können und wollen wir überhaupt leben? Wollen wir mit Technik 200 Jahre alt werden? Oder ist es vielleicht gut so, dass man mit 90 stirbt und ein erfülltes, lebendiges Leben hatte? Genau. Davon handelte dieses Lied und das habe ich jetzt da abgemischt und aufgenommen. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut.
Das wird Teil deines Albums genau. sein, von dem du erzählt hast.
Insofern, ich habe schon was zu tun mit der Auseinandersetzung mit dem Tod.
Ja. Nur, wie wir alle. Natürlich.
Klar, wie alle.
Man kann sich der stellen oder man kann sich der eben entziehen.
Genau. Insofern hat mir die Düsternis in der Inszenierung hat mir eigentlich gefallen. Alles andere wäre mir zu oberflächlich gewesen. Das finde ich, das hat schon Tiefe. Obwohl die Geschichte ja recht flach ist, muss man sagen. Die ist jetzt, der Text an sich ist halt kein besonders guter Text, haben wir dann immer wieder festgestellt.
Ja, das ist glaube ich auch, aber das würde ich jetzt nur am Rande kurz noch so anmerken wollen, das ist glaube ich auch die Problematik oder auch vielleicht ein bisschen eine Schwäche dieser des Stücks und vielleicht auch der Umsetz in Hamburg, dass wenn man den Text zu sehr als Text ins Schauspiel holt, also so von der schauspielerischen Seite, dann sieht man das Flache zu sehr. Also so, dass ich mir dachte, es eigentlich fast besser, es bleibt wirklich Musical pur, wo ja oft der Inhalt und auch die Texte sehr flach sind, aber das Gesamtkonstrukt, was man dann erlebt durch dieses Spiel mit allem, was zum Musical gehört, von Musik bis Beleuchtung, Kostüm, Bling Bling und so, eine ganz andere Dimension aufbaut, die nicht auf dem Text gründet, auf der Qualität des Textes. Aber das ist jetzt nur so eine Nebenbemerkung, was das angeht. Aber das ist sicherlich die Schwachstelle. Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil das habe ich mir auch gedacht, weil Richter von anderen sehr inhaltsstarken Texten, seinen eigenen Texten her kennt.
Elfriede Jelinek.
Dies und so, aber auch eigene Texte, weil das hast du vorhin auch gesagt, meistens entwickelt er ja seine eigenen Stücke auch und schreibt eigene Texte und die haben ganz andere, das kann man überhaupt nicht vergleichen, die sind unheimlich kraftvoll und stark und dicht und so. Ja. Was mir auch gedacht hat, oh, das war sicherlich eine ganz schön schwierige Herausforderung.
Glaube ich auch. Aber, ich glaube, dass die Bilder, die da erzeugt werden, wichtig mehr im Gedächtnis bleiben als die kleinen Szenen zwischendurch. Und vielleicht, ich finde das ja eigentlich auch ganz schön, dass da mal gelacht wird, auch gerade am Anfang. Also ich mag das auch, die Schauspieler, die das spielen. Auch diese Eheszenen, es wirkt vielleicht ein bisschen platt, aber ich finde es ganz gut, dass es nicht nur so schwer und tragisch ist die ganze Zeit und dass nicht nur Alexander Scheer leidet an der Existenz. Also gefällt mir auch ganz gut.
Ja. Ganz letzte Frage, jetzt haben wir nochmal so einen Abstecher gemacht, so zu konkret den Fragen der Inszenierung und so, aber ich wollte dich noch fragen, worauf gründest du deine Hoffnungsstärke, die du so sehr stark, finde ich jedenfalls, transportiert, in dem, das, was du machst und in dem, was du so als Person ausstrahlst?
Also vielleicht durch eigene Veränderung, die ich immer wieder, also Flexibilität muss in meinem Beruf sein und dann fällt man in so Abgründe teilweise, wo man denkt, wie komme ich denn da wieder raus? Und dann ist aber durch die Erfahrung, jetzt je älter ich werde, merke ich das immer extremer, dass ich weiß, dass ich aus verschiedenen Krisen, Lebenskrisen wieder rausgekommen bin und einen neuen Weg gefunden habe, ist die Hoffnung da, dass es doch immer irgendwie weitergeht. Und das empfinde ich auch bei, also ich habe eine 14-jährige Tochter, da lernt man ja auch ganz viel über so Krisen und Lebensphasen und man denkt, oh mein Gott, bleibt es immer so bestehen, schon als Baby, jetzt schlafen sie nicht durch, oh Gott, jetzt die nächsten 20 Jahre. Und dann ist die Phase vorbei, kommt was Neues. Und nach jeder Krankheit entwickeln sich ja Kinder, sind ein Bewusstseinsschritt dann irgendwie 5 Schritte weitergegangen.
Schübe,
genau. Und natürlich dann kommt die Pubertät, die ist ja noch mittendrin. Krisen, über Krisen, da sind wir jetzt auch über 2 Krisen schon drüber geschlittert. Mit Vertrauen, Mit Liebe, mit Geduld, ja, mit einer Beharrlichkeit auch. Ich glaube, ich habe so viel von diesen Dingen, Beharrlichkeit, dabei bleiben und Grundvertrauen. Und das gibt mir wahrscheinlich den, ja, den Mut, überhaupt an sowas wie Hoffnung zu glauben.
Und daran zu glauben, dass, oder darauf zu vertrauen, dass die Welt, der Planet, also das Thema von Lazarus, auch eben durchaus noch Chancen hat.
Ja, das ist natürlich, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Vertrauen oder Hoffnung. Ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Klimawandel in den letzten Jahren. Ich habe letztes Jahr den Eröffnungssong der Weltklimakonferenz in Bonn geschrieben und aufgeführt mit 300 Kindern und Jugendlichen. Und wenn das Kinder und Jugendliche singen, ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Dringlichkeit, weil es geht um deren Zukunft. Unsere ist schon fast vorbei. Da haben wir gar nicht mehr so viel Zukunft. Und jetzt gibt es die neue Klimakonferenz in Katowice. Ich habe wieder ein neues Lied geschrieben, das heißt I Need Air. Das werde ich auch mit polnischen Jugendchören zusammen dort singen. Aber da kann man schon manchmal sehr verzweifeln, wenn man darüber nachdenkt, wie wenig immer noch die Klimaziele umgesetzt werden, weil aus Unwissenheit, aus Profitgier, Kapitalismus, Wirtschaftswachstumszwang und immer noch nicht die Erkenntnis da ist, dass es absolut jetzt gestoppt werden muss. Und zwar mit allem. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr denke ich, es gibt eigentlich kein wichtigeres Thema als das. Weil soziale Ungleichheit hängt natürlich auch damit zusammen. Sowas wie Klimaflüchtlinge, die keine Chance haben, ihre Häuser gegen die Unwetter zu befestigen, oder schlechte Luft jetzt in Kalifornien. Die ganzen Obdachlosen können sich noch nicht mal Atemmasken leisten und sind dieser Luft durch die Waldbrände ausgesetzt und können sich nicht in ihre Airconditioning-Wohnungen zurückziehen. Also die sind natürlich die Armen immer viel stärker betroffen von den Klimaschäden. Also es muss Hand in Hand gedacht werden, das ist schon klar. Aber in erster Linie, ich glaube, ist das konkrete Ziel für die nächsten Jahre, müssen wir was dafür tun, dass auch das ein Thema ist, auch in der Kunst. Dass es nicht peinlich ist, wenn man sich als Klimabotschafterin sieht. Dass man nicht abgestempelt wird, ach ja, die Gutmenschen kümmern sich jetzt auch noch um das Klima, schon wieder ein neues Thema. Sondern es ist halt echt wichtig, das in allen Bereichen zu thematisieren.
Und dass es auch keine hohle Phrase wird, weil oft benutzt sich die Kunst ja sozusagen als Legitimierung, auch jetzt machen wir noch ein bisschen Politik, ein bisschen Klima und so.
Genau.
Ne, um sozusagen eine Berechtigung sich zu holen für das eigene Tun.
Also wir haben halt dieses Format Save the World aus dem Theater Bonn. Es ist jetzt zum fünften Mal findet das statt und es war eigentlich ein Vermittlungsformat zwischen Wissenschaftlern, Politikern und KünstlerInnen. Und jetzt dieses Jahr ist es halt nur mein Lied, was wir da in Katowice irgendwie aufführen und ein Video dazu machen. Genau. Und das ist so ein Versuch, das in der Kunst zu vermitteln, sozusagen.